Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Hallo, ich bin die Sabrina Kunay. Wir sitzen hier in der Stadtbücherei Mürzzuschlag und nehmen eine Folge auf über die Bücher und das Schreiben und alles, was uns sonst noch einfällt.
Ja, und eingefallen ist uns einiges. Sabrina hat auch viel zu erzählen. Immerhin schreibt sie schon 16 Jahre lang Bücher für große Verlage, Fantasy, Liebesromane, New Adult und vor allem und am liebsten historische Romane. Herzlich willkommen zu einer Zusatzfolge im Dezember von Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Diesmal mit Sabrina Kunay, auch bekannt als Ella Adams oder Ella Simon. Mein Name ist Martina Steil und mit dieser Folge gibt es auch schon das neue Buch von Sabrina zu lesen. Die Tochter der Drachenkrone heißt es. Und Sabrina erzählt ganz offen, wie aufregend, aber auch aufreibend die Wochen vor dem Erscheinen eines neuen Buches sind. Sie berichtet über Erfolge, aber auch Rückschläge, wie sie als Bestseller-Autorin in ihrer kleinen Heimatortschaft wahrgenommen wird. Da gibt es nämlich zwei Lager. Und dass ihr Berufswunsch eigentlich nie Autorin war. Möglich auch, dass sie in einem anderen Leben in Wales vor ein paar hundert Jahren gelebt hat, weil sie sich in dieser Zeit beim Schreiben besonders wohl fühlt. Lieben Dank und Grüße an dieser Stelle auch an Michaela Hödel, die für uns die Stadtbücherei mit Zuschlag geöffnet und mit Tee verwöhnt hat. Hört gerne rein in die letzte Folge in diesem Jahr. Viel Spaß dabei.
Sabrina, der Zeitpunkt für diese Folge, der passt eigentlich perfekt. Jetzt im Dezember erscheint ein neues Buch, ein historischer Roman, Die Tochter der Drachenkrone heißt. Ja. Und wir reden da noch drüber und wir werden auch ein kleines Stück daraus hören dann zum Ende der Folge. Wie erlebst du diese Zeit, die letzten Wochen, die letzten Tage, bevor ein neues Buch herauskommt, bevor es dann in den Buchhandlungen liegt? Wie geht's dir?
Das ist eine sehr aufregende Zeit auf jeden Fall. Man ist immer ein bisschen abgelenkt, weil man schreibt natürlich an einem anderen Projekt und es reißt einen dann auch ein bisschen so raus. Ich habe eigentlich morgen Abgabetermin für ein komplett anderes Projekt. Es erscheint in wenigen Wochen der neue Band. Man macht auf Social Media natürlich mehr. Ich habe gerade so ein paar Reels erstellt mit KI und man fühlt sich dann wieder so ins alte Buch rein und fiebert dem entgegen, schreibt natürlich auch an einem anderen Projekt. Aber es ist eine total aufregende Zeit, man ist nervös, man stellt alles in Frage und denkt sich eigentlich, was hat man da eigentlich für einen Müll geschrieben und ist das überhaupt gut und wird das ankommen? Und ja, es ist eine bunte Mischung aus allen Gefühlen von Vorfreude und Angst und es dauert meistens, bis die ersten Rezensionen kommen und die ersten bisschen Rückmeldungen, die dann hoffentlich gut sind, dass man sich wieder ein bisschen beruhigen kann.
Du warst da wieder sehr fleißig, deine Romane haben ja durchaus 500, 600, 700 Seiten, deine historischen Romane. Wie lange brauchst du dafür die Rohfassung alleine?
Also ich rechne meistens ein Jahr für einen historischen Roman mit der ganzen Recherche drumherum. Also ich habe, glaube ich, schon mit 900 Seiten auch. Und das ist, ja, also ich schätze grob immer ein Jahr, weil einfach so viel Recherche anfällt und die dann auch wirklich ausführlicher sind. Für eben so ein Jugendbuch oder irgendwas anderes, das geht dann natürlich viel schneller.
Ja. Kannst du überhaupt weniger umfangreiche Bücher schreiben?
Ja, ich habe schon ganz, ganz viele wenige. Also das sind aber auch andere Genres. Ob ich es im historischen Bereich schaffen würde, glaube ich nicht. Mein erster historischer Roman hatte ursprünglich nicht ganz 500 Seiten und da ist mir von der Agentur geraten worden, bleib unter 500 Seiten, weil dann findest du schneller einen Verlag und dann bin ich halt zum Goldmann Verlag gekommen und es haben ganz viele Verlage Interesse gehabt und da ging es darum, wer sagt zu und der Goldmann Verlag hat dann gesagt, ja, können wir das noch ein bisschen ausbauen. Und damit waren die natürlich meine Favoriten. Ich sage, ausbauen geht immer. Und ja, und dann ist der knapp 500 Seiten Roman nochmal auf 700 Seiten gewachsen.
Oh, doch noch ein schönes Stück. Ja. Wann ist das Schreiben zu deinem Beruf geworden?
Schwer zu sagen, aber das kommt auch darauf an, wie man das dann definiert, wenn man das erste Geld kriegt oder so, aber ich habe angefangen mit dem Schreiben vor 16 Jahren. Ich merke mir das immer, weil da meine Tochter auf die Welt gekommen ist und da habe ich jetzt ein bisschen aus Langeweile angefangen zum Schreiben.
Also ich kenne nicht viele Jungmütter, die sagen mir, es ist langweilig, schreibe ich ein Buch.
Ja, es ist, also die war wirklich brav, die hat nie geweint, die hat viel geschlafen. Ich war es gewohnt, eben meine 40 Stunden im Büro abzusitzen.
Ja.
Und dann ist man halt die ganze Zeit da, der Haushalt ist erledigt, man hat schon so viel Kuchen gebacken und hin und her und das Kind schläft immer noch. Und dann wir sind immer viel spazieren gegangen jeden Tag und da habe ich mir so die Geschichten ausgedacht und dann zu Hause, wenn es geschlafen hat, aufgeschrieben. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, wie viel Spaß mir das macht und habe dann so gedacht, ja, das wäre es eigentlich, weil dann bin ich frei und unabhängig und kann weiter zu Hause bleiben und ich informiere mich mal, wie das so abläuft mit Verlagen. Und dann ist das eigentlich mit dem ersten Projekt dann schon so zustande gekommen, dass ich mich bei einer Agentur beworben habe und zum Verlag gekommen bin.
Ja, welches Buch war das, das erste?
Das war Fantasy-Buch, Elbenmagie hat das geheißen, genau. Also das war so High Fantasy, 1000 Seiten und parallel dazu habe ich dann noch ein Jugend-Fantasy-Buch geschrieben, weil ich habe angefangen, mich in den Internetforen und überall so zum Thema Bücher veröffentlichen zu informieren und hat sie immer gesagt, ja, mit einem 1000-Seiten-Werk, das wird nie was, schon gar nicht eine mehrteilige Reihe als Neuautor, nie im Leben. Und da war gerade so dieser Twilight-Hype und habe mir gedacht, ja, vielleicht ein Jugend-Fantasy-Buch, so in dem Stil von Twilight, das war jetzt nicht mit Vampiren, sondern mit Schutzengeln. Vielleicht bringt mir das den Fuß in die Tür und dann kann ich mit meinem 1000-Seiten-Werk daherkommen. Aber es war dann lustig, ich habe mich dann einfach mit beiden bei der Agentur beworben.
Ja.
Der war begeistert und hat dann beide Bücher angeboten und es haben beide sofort einen Verlag bekommen.
Fein,
und ab
oder?
Da ist es dann gelaufen. Es waren beides gleich zwei Buchverträge. Also ich habe dann für beide Projekte gleich einen zweiten Teil schreiben können. Und so hat es angefangen und ist seitdem so geblieben.
Deine Leidenschaft sind aber die historischen Romane, oder?
Ja, schon. Also ich mag alle Genres eigentlich ganz gerne. Also ich schreibe das, was ich gerne lese. Und das sind, also alles bis auf Krimis und Thriller. Ich weiß, sie sind ganz, ganz beliebt, aber meins ist es einfach nicht. Mein Agent hat auch schon.
Gibt's wenige,
Mein Agent hat schon gefragt, ob ich das nicht schreiben mag. Ich sage, nein, ich schreibe euch alles, nur das nicht, weil ich mag es auch nicht lesen. Und ich schreibe einfach das, was ich gerne lese.
Ja.
Aber die Historie ist wirklich, ja. Da schlägt mein Herz dafür. Es ist dann immer angenehm, wenn man so ein Riesenprojekt fertig hat, irgendwas in der Gegenwart, so ein Liebesroman, so locker flockig, was dazwischen zum Schreiben. Das ist dann wieder ganz lustig, aber ja, ich glaube, für die historischen Romane schlägt das Herz am meisten.
Die spielen in England, sie spielen in Wales, im Mittelalter. Warum Wales? Warum diese Zeit?
Ja, wenn ich das wüsste. Ich habe mich da irgendwie immer schon so verbunden gefühlt, schon als Kind, die Robin Hood, Tristan und Isolde, Merlin, Arthur, die ganzen Geschichten, die haben mich immer total angesprochen. Ich habe mich da immer schon so zu Hause gefühlt. Und auch, wie ich das erste Mal nach Wales gereist bin, das war so wie Heimkommen. Also wie immer gesagt, wer weiß in einem früheren Leben.
Ich wollte gerade sagen. Ja,
irgendwie, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ja. Ich habe auch wirklich immer gern die Bücher von England und aus dieser Gegend am liebsten gelesen und die Mittelalterromane von dieser Zeit. Und dann war es klar, dass ich auch darüber schreiben möchte.
Bist du mittlerweile wahrscheinlich schon ein wandelndes Lexikon, was diese Zeit betrifft? Gibt's die Figuren aus deinen Romanen tatsächlich?
Genau, ja, also die haben alle wirklich gelebt, also bis auf so ganz kleine Nebenfiguren vielleicht, irgendeine Magd oder so, die ich mir dann ausdenke, aber die Protagonisten und das Ganze drumherum, die haben wirklich gelebt. Und die erste Idee war eigentlich, weil ich so gerne Rebecca Gablé lese, es so wie sie zu machen, mir eigene Figuren auszudenken und die dann in das ganze historische Setting einzufügen. Aber ich habe dann so viel recherchiert und die Figuren, die wirklich gelebt haben, haben so ein spannendes Leben gehabt, dass ich nie auf meine eigenen Figuren gekommen bin, sondern die so viel spannender fand und dann mir gesagt hat, nein, ich muss über die schreiben, ich muss deren Geschichte jetzt erzählen. Und so ist es dann gekommen mit meiner ersten Figur, eben die was wirklich gelebt hat. Und dann bin ich dabei geblieben.
Und die Geschichten gehen dann nicht aus?
Nein, also solange es Geschichte gibt, die man noch finden kann. Und gerade Wales ist noch so wenig beackert. Also man kennt ja das alles, so Richard Löwenherz und auch Schottland, Irland. Es gibt alles schon sehr viel. Und zu der Zeit, wo ich angefangen habe mit den historischen Romanen, hat es von Wales noch ganz, ganz wenig gegeben. Und es war auch so spannend, wirklich mal die Geschichte zu beleuchten.
Wenn man jetzt in Wikipedia wahrscheinlich googelt, Wales, Mittelalter, dann kommt, fragen Sie Sabrina Kunay.
Ja, wer weiß.
Hast du einen geregelten Schreibprozess, einen Schreiballtag? Schreibst du zu Hause, schreibst du woanders?
Ja, ich schreibe zu Hause. Ich probiere es, dass das halbwegs geregelt abläuft. Ich habe mir vorgenommen, 1000 Wörter pro Tag zu schreiben, weil mir das einfach hilft, mal ja Feierabend sozusagen zu haben. Weil vorher war das so, ja, man schreibt gerade mit den Kindern und damals waren es auch noch klein. Man schreibt einfach jede Minute, wo man Zeit findet zum Schreiben. Und wenn man dann irgendwann mal einen kurzen Moment der Freizeit hat, hat man schlechtes Gewissen und denkt sich, ah, ich muss wieder schreiben und da weitermachen. Und da war halt Ende nie. Und auch in der Nacht noch. Und wenn man krank ist, egal wann, man schreibt einfach. Und wie man dann gesagt hat, ja, 1000 Seiten pro Tag. Und wenn die jetzt schon am Vormittag... 1000 Wörter, 1000 Seiten. Ach, das wäre schön. Das wäre, wenn man die Fähigkeit hätte, ja. 1000 Wörter pro Tag. Und ja, dann wenn man die schon am Vormittag erledigt hat und dann am Nachmittag irgendwas unternehmen will oder am Abend mal in Ruhe einen Film anschauen will, hat man halt so ein schlechtes Gewissen, weil man hat sein Tagespensum schon erledigt. Und das hat mir einfach selber geholfen, weil nach ein paar Jahren von diesem Pensum und nur tun, habe ich dann gespürt, ich muss irgendwas verändern, dass man mal auch eine Pause hat.
Ja, und das ist für dich zu schaffen, 1000 Wörter am Tag.
Genau, also
nicht mehr 1000 Seiten, aber 1000 Wörter.
Genau, die 1000 Wörter. Das ist so, das mit, also manchmal sind es auch 3000, also es ist nach oben hin, wenn es gerade läuft, dann läuft's. Und ja, manche Tage funktioniert es auch nicht. Also man kennt das ja auch, wenn man die Kinder hat und man hat die kleineren und größeren Dramen oder man ist einmal krank und gönnt sich mal einen Tag.
Sie schlafen mittlerweile nicht mehr nur.
Genau, das ist, jetzt sind sie schon beide Teenager mit 16 und 13. Aber mir wurde immer gesagt, ja, wenn die in der Schule sind, dann wird alles leicht und so. Aber ich merke, es wird zeitlich trotzdem schwieriger und man und die Hobbys und man fährt hierhin und man fährt dahin und es wird jetzt nicht unbedingt von der Zeit her besser, aber man regelt's.
Ist es denn für dich nicht auch schwer, aus diesen Welten, in denen du dich da befindest, in den Alltag zurückzukommen, zurückzuwechseln? Wie geht's dir da, wenn du mittendrin steckst und dann kommt immer Mama oder liebe Frau, hallo?
Also früher, wie es klein war, war die Regel, wenn ich schreibe, gibt's nur Mama, wenn das Haus brennt oder wer ins Krankenhaus muss. Also sonst gibt's keine Mama. Und ja, mittlerweile sind sie, wie gesagt, groß, aber ich kann das eigentlich sehr gut, dass ich mich hinsetze und weiterschreibe und wieder da bin, das ist hin und her, das fällt mir nicht schwer, das hat es jetzt gereimt. Und aber ja, das geht eigentlich ganz gut und ich glaube, weil es auch so komplett unterschiedlich ist. Eben, das ist die Historie und auch bei den Gegenwartsbüchern, die haben nichts mit meinem Leben zu tun. Es ist oft so ganz viel, dass ich einfach in meinem privaten Leben ganz viele Sachen erlebe und die Leute dann zu mir sagen, darüber musst du ein Buch schreiben. Und dann sage ich immer, na, will ich nicht, weil ich lebe es ja und ich bin froh, dem Alltag zu entkommen mit meinen Büchern. Ich brauche mich nicht dann auch noch damit beschäftigen in den Büchern, sondern in den Büchern, das soll was sein, was nichts mit meinem Alltag zu tun hat. Und deswegen, weil das so eine Trennung ist, geht das ganz gut.
Hättest du dir das mal gedacht, dass du als Schriftstellerin, dass du da deinen Traum lebst, dass du davon leben kannst?
Nee, also es war auch nie mein Berufswunsch. Also auch in der Schule, wenn man überlegt hat, ja, was mache ich dann irgendwann und was macht man nach der Matura und hin und her. Also das war nie Autorin, irgendwie ein Thema. Ich war jetzt in Deutsch auch nur durchschnittlich gut, würde ich sagen, weil da auch ein bisschen Faulheit dazu dabei war. Aber auch in Geschichte überhaupt nicht gut, weil es mich nicht interessiert hat. Also das ist ganz lustig. Ja, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Und ja, geschrieben habe ich schon gerne. Also ich habe als Jugend und gelesen habe ich auch immer gerne und ich habe als Jugendliche ab und zu ein bisschen so Fanfiction oder so für mich geschrieben, aber nie daran gedacht, dass ich das beruflich mache. Und dann mich angefangen habe nach der Geburt meiner Tochter, ja, so ab der Hälfte von diesem Roman, wo der erste Gedanke war, ja, wenn wir das hinkriegen, das war so der Plan, dass ich so viel verdiene, wie jetzt in Karenz bekomme, dann könnte das ja eigentlich so weiterlaufen. Ja. Und dann hat das ganz andere Dimensionen angenommen und war erfolgreicher als überhaupt gedacht. Und ja,
toll.
Total, ja.
Ist es auch dein Traumjob oder gibt es Momente, wo du dir denkst, ja, es hätte vielleicht auch einfacher gehen können. Wann wird's für dich hart?
Ja, es gibt sicher solche Momente, aber die sind nur ganz kurz. Also die Vorteile überwiegen einfach ganz klar. Die Momente sind, wie schon gesagt, dass man einfach das Gefühl hat, nie frei zu haben, immer wieder darüber nachdenkt und sich und ein schlechtes Gewissen hat. Und wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Mechanismen gefunden, um da ein bisschen rauszukommen, aber es ist trotzdem. Oder man ist krank und man beantwortet noch die E-Mails und man macht noch schnell das auf Social Media und hin und her. Also das ist natürlich ein Nachteil, als wie wenn man einfach ins Büro geht und dann bei der Tür raus und und ist fertig. Oder wie mein Mann als Werksarbeiter, der geht raus und hat nichts mehr mit der Arbeit zu tun. Aber die Vorteile, also gerade jetzt in der Corona-Zeit, was war, die Kinder im Homeschooling, ich bin zu Hause, ich kann mir die Zeit selber einteilen. Die Vorteile sind einfach viel größer und noch dazu macht es Spaß. Also ja. Das ist natürlich der wichtigste Punkt. Es ist mehr Arbeit geworden und mehr Job geworden, also vom Gefühl her. Vorher war es wirklich so ein Hobby und das, was ich einfach so für mich zum Zeitvertreib mache, jetzt ist es wirklich so, ja, das ist meine Arbeit vom Gefühl, aber es ist trotzdem eine Arbeit, die mir Spaß macht.
Ja, das ist wichtig, ja. Du hast also als Autorin du bist in mehreren Genres zu Hause, kann man so sagen. Und einen Ausflug hast du auch gemacht in das Genre New Adult.
Genau.
Da haben wir uns kennengelernt bei einer Lesung. 2023 und auch heuer sind zwei New Adult Romane von dir erschienen. Zum Romance, junge Liebe, ein bisschen Drama. Wie sind denn diese Bücher entstanden?
Ja, das war ein ganz ein langer Weg. Also ursprünglich war die Idee vom Verlag, meine Lektorin. Da war ich beim Goldmann Verlag und ich habe schon die historischen Romane geschrieben. Dann war die Idee, da war ich lustigerweise gerade in Wales für eine Recherchereise für einen historischen Roman und habe mir dort gedacht, das wäre irgendwie in der Gegenwart auch cool, da einen Roman zum Schreiben. Und ich sitze dann in dem Cottage in Wales. Und in dem Moment kriege ich eine E-Mail von der Lektorin, die sagt, ob ich nicht so ein Liebesroman in der Gegenwart schreiben möchte. Und in Wales. Und habe gedacht, lustig, dass sie das erwähnt, weil ich habe gerade denselben Gedanken gehabt. Und da habe ich dann so einen Ausflug zu den Liebesromanen für Erwachsene gemacht unter Ella Simon, dem Pseudonym. Mhm. Da sind 3 Bände erschienen. Und dann irgendwann Jahre später kam wieder die Lektorin und hat gesagt, ja, New Adult ist jetzt gerade total in. Und sie weiß, dass ich ein Pferd habe und schon mein Leben lang reite, ob ich nicht so eine Pferdehofgeschichte für New Adult schreiben möchte. Und habe ich gesagt, ja, sicher. Und lese ich auch gerne. Und
also es war ein richtiges Auftragswerk.
Sozusagen. Genau. Und es war dann, ich war Feuer und Flamme und habe ein bisschen unterschätzt die Schwierigkeiten, die sich dann daraus ergeben haben, weil der Verlag hatte ganz genaue Vorstellungen zur Geschichte und wie das sein soll. Und die ganze Idee drumherum mit diesem Pferdehof, den Hauptcharakteren, kam vom Verlag. Und das habe ich eigentlich noch nie so gehabt. Das war immer meine Idee und meine Charaktere und meine Geschichte. Und die habe ich geschrieben und das kam von mir innen drin. Aber ich habe mir gedacht, ja, mit dem kann ich arbeiten. Und das war dann schwieriger als gedacht. Und es sind da auch zu der Zeit die Mona Kasten Bücher erschienen und noch ganz viele andere auch, die so auf so einer Elite-Universität gespielt haben. Und da war auch so der Gedanke, ja, Pferdehof und Elite-Universität. Und wir haben dieses Exposé ausgearbeitet und eine ausführliche Leseprobe. Und dann habe ich das ganze Buch abgegeben. Und es sollte ein Dreiteiler werden und schon den zweiten Band geschrieben, bis mal die Rückmeldung vom ersten Band kam. Das ist immer so ganz lange Prozesse, bis das mal ins Lektorat kommt und so. Und dann hat man eigentlich gemerkt, es ist jetzt eigentlich zu wenig Pferdehof, weil wir auch diese Elite-Universität dabei hatten und das ist irgendwie jetzt so nichts Ganzes und nichts Halbes. Und das Ganze mit der Universität ist jetzt ja auch so vom Hype her schon wieder vorbei. Ob wir uns nicht nur auf den Pferdehof konzentrieren. Ich habe euch vorgeschlagen, vielleicht streichen wir einfach diese Uni komplett. Yeah. War dann so mein Gedanke. Konzentrieren wir uns komplett auf den Pferdehof. Und haben sie gesagt, ja, okay, wenn ich das machen möchte. Ich sage, ja, da fühle ich mich ehrlich gesagt besser. Das hat sich irgendwie nie gut angefühlt. Vorher schon, es war eben so eine Auftragsarbeit, das war nicht meins. Und wenn man das jetzt so macht.
Wahrscheinlich schwieriger hineinzufinden.
Genau, und wir haben zuerst, habe ich versucht, das irgendwie das zu behalten, was ich nutzen kann. Aber ich habe dann gemerkt, es geht nicht. Die Protagonistin hat natürlich, wenn sie auf die Uni geht, ganz andere Gedanken und Träume und Aussichten und das zieht sich durchs ganze Buch und so sind die 2 Bände in die Tonne gewandert und ich habe nochmal ganz von vorn angefangen.
Das ist wirklich 2 Bücher für den Müll.
Genau, ja. Also das war wirklich ein herber Schlag. Mhm. Das war so richtig in die Magengrube. Die ganze Zeit, ja, der Aufwand. Und dann hat sich's gut angefühlt. Also dafür hat sich dann beim Schreiben umso besser angefühlt, weil es war vorher beim Schreiben, es war so schwierig. Ich habe die Protagonistin, war ich kein großer Fan davon, wenn man die nicht einmal so selber besonders
den mag. Nicht
und,
mag gell?
Ja, also ich habe das noch nie gehabt. Das war eine ganz neue Erfahrung, wirklich. Okay, und ich war dann echt so froh, wo wir gesagt haben, ab in die Tonne. Wir fangen nochmal von vorne an. Ich schreibe das jetzt so runter, mehr von mir. Ja. Und so hat es dann auch funktioniert und ich war dann auch glücklich mit dem Ergebnis Und ja, und dann.
Und dann ist ein Zweiteiler draus
geworden. Genau, und es ist ein Zweiteiler draus geworden, weil das ganze Thema mit der Uni weggefallen ist. Wir konnten das jetzt straffen. Und dann waren es zwei Bände und ich habe gesagt, mir ist auch lieber zwei Bände, die mir gefallen und wo alles drin ist. Also wie wir ziehen das jetzt künstlich auf drei und so hat das dann ganz gut gepasst.
Und jetzt, du hast gesagt, du bist wieder vor einem Abgabetermin.
Genau.
Welches Projekt geht's da?
Jetzt wieder ganz was anderes. Das ist jetzt ein Kinderbuch, also ein Kinder-Jugendbuch ab 12. Wieder Pferde. Und es war wieder ein Verlag, das war ein Kinderbuchverlag, der meinen Agenten kontaktiert hat und gesagt hat, ja, wir haben diese Ella Adams, also diese New Adult Bücher gesehen, sie suchen gerade einen Autor oder eine Autorin, die eine Pferdereihe schreiben würde. Und sie haben da halt so ein bisschen herumrecherchiert, welche Autoren schreiben Pferdebücher und dann sind sie auf meine New Adult Geschichten gekommen und die hat ihnen so gut gefallen und ob ich ihnen nicht eine Pferdereihe schreiben könnte. Und habe ich gesagt, ja, natürlich.
War bitte meine Idee.
Oder? Genau, also wir haben uns zwar abgesprochen, es gab auch ein paar Ideen vom Verlag zum Thema, aber es konnte dann, meine Idee hat dann auch noch Platz gefunden und es soll ja eine mehrteilige Reihe werden, also wie viel wissen wir nicht, das ist dann, wird drauf ankommen, wie gut es sich verkauft. Wir haben nur gesagt, ja, wegen dieser Pferdeflüsterer-Akademie, die haben schon 13 Bände, also so, das ist so quasi das Ziel, da so eine lange Pferdereihe aufzubauen. Okay. Jetzt haben wir mal für zwei Bände einen Vertrag abgeschlossen. Und ja, und da habe ich morgen den Abgabetermin. So ganz wird sich eh nicht ausgehen, ein paar Tage brauche ich noch. Und ja, und das ist so zwischen die historischen Romane jetzt quasi reingefallen. Und gesagt, ja, so ein Kinderbuch von 250 Seiten, das kann ich so zwischendrin einschieben.
Okay.
Ja. Und ja, also das machen wir jetzt schnell zwischendurch.
Und nicht schlecht.
Genau.
Ich war Riesenfan von Bille und Zottel, fällt mir gerade ein.
Echt?
Diese Reihe, ja.
Okay. Ja. Ja, ich war halt so ein richtiges Wendy-Mädchen.
Wendy.
Das war, ja, die Wendy-Magazine und eben seit ich 9 bin, jeden Tag im Stall von den Pferden.
Du bist also ein richtiges Pferdemädchen.
Genau, ja.
Das heißt, wenn du nicht schreibst, umgibst du dich gern in, oder bist gern draußen in der Natur, Pferde?
Genau, bei Pferden nicht mehr. Also wir haben unser Pferd verkauft, über einen schweren Unfall gehabt vor einem Jahr mit dem Pferd und habe leider ein paar körperliche Beeinträchtigungen davongetragen und dadurch geht Reiten nicht mehr, es geht nicht mehr irgendwas heben oder so. Also ich könnte dann nicht mehr einen Huf auskratzen vom Pferd und das war dann schwierig, wenn man sich ums Pferd nicht mehr kümmern kann. Darum haben wir es schweren Herzens verkauft. Aber nach wie vor liebe ich Pferde natürlich und bin immer gern in der Natur draußen.
Mhm. Wir haben jetzt schon übers Schreiben gesprochen. Dezember, Weihnachten. Wie wird denn eigentlich im Hause Kuhne Weihnachten gefeiert?
Ach, ganz klassisch. Nur die Familie, Baum, Bescherung, Raclette essen. Ne?
Ja.
Also schauen wir, wie lange das noch so funktioniert, weil jetzt die Kinder werden größer. Also ich schaue gerade mit Wehmut zurück auf die Videos, wie sie klein waren. Und meine Schwester, die hat noch kleinere Kinder, weil gerade Laternenfest waren im Kindergarten und so. Also ich blicke da gerade so mit einem weinenden Auge ein bisschen zurück. Ja. Jetzt mit 13, 16 sind ja doch sehr groß. Wir genießen es, solange wir es noch haben. Und ja, aber es ist immer wunderschön.
Kekse backen
den ganzen Advent durch, genau. Also es wird jetzt da weniger. Ich habe früher 32 Dosen Kekse gemacht.
Oh mein Gott.
Also mit den Kindern zusammen. Es wird jetzt immer ein bisschen weniger. Die Zeit wird einfach schwieriger. Und es ist da genau die Schularbeitenzeit. Und so die Kinder haben weniger Zeit. Die Kinder haben mehr Hobbys, sind mehr mit Freunden unterwegs. Wie sie kleiner waren, haben wir natürlich noch viel, viel mehr da gemacht. Ja. Aber es wird jetzt da schwieriger. Aber wir finden immer noch unsere Momente. Mein Mann hat auch einen eigenen Krampusverein. Starten wir morgen mit dem ersten Lauf. Das heißt, jetzt in der Adventszeit jedes Wochenende irgendwo bei einem Krampuslauf.
Spannend.
Uns wird nicht langweilig, ja.
Okay. Ich wollte nur sagen, meine Backkünste, die sind ja eher marginal, also 32 Dosen. Könnt ihr nicht geben, füllen. Ich bin so eine, die dieses Vanillekipferlblech zu Hause hat.
Das Obligatorische. Ich habe auch gebacken.
Und da funktioniert es bei mir nicht. Aber
wir haben auch früher viel verschenkt. Also das war dann für die Kindergarten und für die Lehrer und überall und die Verwandten und die Familie, überall waren dann Kekse, die Geschenke und deshalb gesagt, ja, jetzt nicht mehr, also das geht nicht mehr, wir machen noch für uns.
Ja.
Und ja.
Ja, ich mache gern aus einem Blechkuchen Kekse.
Das ist auch sehr praktisch, ja.
Schaut das ganz hübsch aus.
Genau.
Kekse verschenkst du gerne oder hast du viele verschenkt? Verschenkst du auch gerne Bücher? Werden sich dann ein paar Exemplare von deinem neuen Buch unter diversen Christbäumen wiederfinden?
Eher nicht, weil in meiner Familie und Verwandtschaft wird nicht gerne gelesen. Das ist also, das wäre so ein bisschen ein aufgezwungenes Geschenk. Und da behalte ich es mir dann lieber. Bevor, also ja, meine Mama, die ganz Engsten, die kriegen ein Buch, aber das kriegen sie jetzt sowieso auch, wenn es nicht gerade auf Weihnachten fällt, fürs Regal, aber gelesen wird es nicht.
Wirklich?
Nein, wirklich nicht. Mein Mann hat auch noch keine einzige Seite von mir gelesen. Meine Tochter hat mein erstes Buch, diese Elfen-Geschichte, gelesen. Die war schwer begeistert, die hat es dann gleich zweimal hintereinander gelesen, schön, die ganzen 1000 Seiten. Also die war ein großer Fan. Und das ist halt so Fantasy, das mag sie, historisch ist noch nicht ihrs. Mhm. Es hat auch gedauert, bis ich ihr erlaubt habe zu lesen, weil es ist ja nicht so ohne, es ist kein Kinderbuch.
Ja.
Aber ansonsten in der Familie liest keiner. Es gibt ein paar Freunde, die das gerne lesen, die bekommen eins. Aber ja.
Das heißt so Testleser aus dem Bekanntenkreis?
Nein, gar nicht. Da bin ich ganz allein. Wow. Traurig, traurig.
Ja, aber wie reagiert dein privates Umfeld grundsätzlich darauf, dass eine Bestseller-Autorin in der Mitte spricht beim Ort über dich?
Es war am Anfang ein bisschen mehr natürlich. Jetzt ist es einfach schon normal.
Ja.
Es war, also zuerst hat sie immer gesagt, das schaffst du nie. Ist das natürlich viel sehr gekommen unbekannt, und das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, haha, etche betche.
Es geht doch.
Ja, und dann, es ist so ein bisschen die Vorstellungen, es gibt so zwei Lager und wir wohnen auch in einem Dorf, eh klar. Mhm. Und die eine Seite glaubt, ich bin J.K. Rowling. Und als wir damals unser Haus gebaut haben, ja, eh klar, die mit ihren Büchern und da ist man ja reich. Und also die verstehen so, die haben dieses Bild, mhm, Harry Potter und so. Und man ist halt einfach reich, wenn man Bücher schreibt. Und die andere Richtung hat noch so dieses alte Bild, der Künstler am Dachboden mit der Flasche Alkohol oder so. Und so ein einsames Leben und die was verarmen und so. Und die waren dann so, ach, dieses Haus wird sicher bald zwangsversteigert. Und so. Also das waren so die zwei Lager, was so wirklich sehr getratscht wurde. Entweder sind wir super reich oder super arm. Aber ja, aber es ist...
Die Flasche Wein zum Schreiben brauchst du aber nicht, oder?
Nein, ich trinke gar keinen Alkohol. Aber nicht aus irgendwelchen Überzeugungen oder so, sondern mir schmeckt es einfach nicht. Das wäre eine Strafe für mich. Genauso Kaffee trinke ich auch nicht.
Kein Kaffee?
Nein, gar nicht.
Was putscht dich dann auf? Was hält dich wach? In
keine
Nacht,
Ahnung.
Du schreibst?
Keine Schokolade. Das ist ein bisschen meine Sünde, aber Kaffee überhaupt nicht. Wasser. Das ist hin und wieder ein Tee. So wie jetzt bei uns hier der Kräutertee.
Der Kräutertee. Ist
genau.
Gut, ja. Also du bist gern ein bisschen draußen zum Abschalten vielleicht, aber kann so ein Autorengehirn überhaupt abschalten oder rattern da immer die Geschichten durch?
Also draußen rattern die Geschichten total. Also in der Natur, und so hat es ja auch angefangen. Bei den Spaziergängen mit meiner Tochter, mit dem Kinderwagen, da ist es dann losgegangen. Mit dem ganzen Kopfkino, wie man so schön sagt. Oder wenn ich rausgehe und in den Wald gehe. Also das ist ständig. Es war früher beim Reiten, beim Pferd, da habe ich wirklich abschalten können, weil man das so beschäftigt ist. Und wenn man nicht hundertprozentig konzentriert ist, dann ist das Pferd weg. Mhm. Also besonders unser Pferd, das hätte jede Sekunde ausgenutzt von der... nicht aufmerksam ist. Und also da musste man echt im Jetzt sein. Aber ich gehe auch ganz viel mit meiner Tochter spazieren, auch mit meinem Sohn, der kommt nicht so oft mit, aber auch. Und da tratschen wir einfach über den Schulalltag und was wir so erlebt haben am Tag. Und da kann man dann auch abschalten und mal nicht an die Bücher denken.
Da gibt es dann andere Themen.
Genau, ja.
Jetzt aber zu deinem neuen Buch, Die Tochter der Drachenkrone heißt, habe ich eingangs schon erwähnt. Das klingt für mich ein bisschen auch nach Fantasy. Worum geht's?
Genau, der Drache kommt eigentlich vom walisischen Wappen. Und diejenigen, es ist ein bisschen Fantasy im Namen, wenn man an die Merlin-Geschichte denkt. Ich habe das immer noch so im Kopf, wie der rote Drache gegen den weißen Drachen kämpft. Und der rote Drache steht einfach für die Briten, für die britischen Ureinwohner, die ja die Waliser sind. Und der weiße Drache für die Sachsen, die damals gekommen sind, die zu den Engländern wurden und dann die Insel erobert haben. Und der rote Drache ist einfach das Symbol und das Wappen von Wales geblieben von den Briten und deswegen die Tochter der Drachenkrone, weil sie einfach eine walisische Fürstentochter ist. Ihr Vater war Fürst von Südwales, er war der rote Drache, hat man so genannt und hat jetzt so nichts mit Fantasy zu tun, also bis auf das, dass es der Drache ist im Wappen und die Waliser sich heute auch noch damit identifizieren.
Ja, kannst du zum Inhalt noch ein bisschen was verraten?
Ja, also es geht um den Kampf der Waliser, um ihre Freiheit, um ihr Land. England wurde von den Normannen erobert Und natürlich haben sie dann auch versucht, Wales zu erobern, und das ist ihnen über hunderte Jahre nicht gelungen. Und die ganzen historischen Romane von mir drehen sich eigentlich um diese Geschichte, um diesen Freiheitskampf der Waliser, chronologisch in der Zeit über mehrere Generationen. Und das ist der aktuelle Roman von Gwenc'hlian, die, wie gesagt, eine Fürstentochter ist. Und ihr Vater war Fürst von Sidwales und der war sehr erfolgreich gegen die Normannen und der konnte wirklich viel von seinem Reich behalten und auch von den Normannen anerkannt führen. Aber als er stirbt, streiten die Brüder um sein Erbe und drohen damit, das Ganze zunichte zu machen.
Bitte sprich nochmal den Namen aus.
Gwenc'hlian. Ja, die walisischen Namen, die sind.
Da bist du aber schon Profi mittlerweile wahrscheinlich.
Genau, und es kommt ja ein Hörbuch raus und ich habe eine Liste bekommen von 100 Namen, die ich bitte einsprechen soll. Mir ist gar nicht klar gewesen, wie viele das sind, also Ortsnamen, ja. Namen von Figuren, ja. Die ganzen walisischen Namen, die ich bitte einsprechen soll für die Hörbuchsprecherin. Wirklich eine Liste von 100 Namen. Und wo mir erst aufgegangen ist, dass so viel ist da drin.
Was wir nicht richtig aussprechen, nicht verstehen.
Ja, es ist auch nicht so wichtig. Vorne im Buch ist eine kleine Erklärung und phonetisch geschrieben die Namen, aber jeder kann sie in seinen Gedanken lesen, wie er will.
Ja. Und ist das der Auftakt vielleicht zu einer neuen Reihe?
Genau, also die vier Bände, die ich schon geschrieben habe über die Eroberung von Wales, man nennt diese Reihe die Geraldine-Reihe, weil sie die Familie der Geraldine verfolgt über vier Generationen. Und jetzt sind wir in einer neuen Reihe quasi, also es wird zwei Bände geben, keine ganze Reihe, eine Dilogie. Und da geht es jetzt nicht mehr um die Geraldine-Familie, sondern um die walisische Seite. Die Geraldine-Familie, die waren mehr auf der normannischen Seite und jetzt konzentrieren wir uns noch mehr auf die walisische Seite und auf die walisischen Fürstenhäuser.
Ich würde mich freuen, wenn du uns ein bisschen daraus vorlesen würdest.
Sehr, sehr gerne.
Würdest.
Ich werde gleich den Prolog lesen,
ja.
Weil ich das Buch ja noch gar nicht habe und wir jetzt gleich mal mit der Leseprobe starten und ich glaube, die sagt auch schon ganz viel aus, wo wir uns da befinden.
Alles
und zwar in Payne's Castle in Ostwales. Das ist ein Gebiet, das von den Normannen damals gehalten wurde, im September 1196. Er ist so gut wie tot. Rhys ap Gruffydd, Fürst von Sidwales und unangefochtener Anführer aller Briten, zog mit einer geschmeidigen Bewegung die Flachssehne zurück. Die andere Hand drückte er nach vorne, um den Starkbogen zu spannen. Das Holz ächzte kaum vernehmlich. Ein paar Herbstblätter raschelten im Wind, lösten sich von den Zweigen und fielen tanzend auf ihn herab. Sie sammelten sich auf dem Kragen seines Umhangs, bronzene Tupfen auf dem weißen Hermelinfell. Gwenc'hlian hielt den Atem an. Sie betrachtete das konzentrierte Gesicht ihres Vaters, jede Falte in seiner Haut, den grauen Schnurrbart, der in zwei Strängen seitlich an seinem Mund vorbei nach unten führte und sein Kinn umrahmte. Die grünen, von Krähenfüßen umrahmten Augen hielten das Ziel fest in ihrem Blick. Sein Mund öffnete sich, Luft strömte zwischen den Lippen hindurch. »Was geschieht gerade?« flüsterte ihr Bruder Maredi von ihrer Seite und drehte den Kopf, um besser hören zu können. »Scht!« Gwenc'hlian drückte fest seine Hand. »Er hat ihn gleich.« Der Pfeil zischte von der Sehne. Gwenc'hlian drehte sich um, verfolgte die Flugbahn durch den Nebel. Der Hirsch zeichnete sich als dunkle Silhouette zwischen den Baumgerippen ab. Im nächsten Moment ragte das gefiederte Pfeilende aus seiner Stirn. Er brach mit einem leisen Stöhnen zusammen und Jubel brandete um sie herum auf, so laut, dass Maredith sich die Hände auf die Ohren presste. »Ein wahrhaft fabelhafter Schuss, mein Fürst!« Der Oberjägermeister erhob sich aus seiner Deckung und blies in sein Horn. Kurz darauf war das Gebell der Hunde zu hören. Die hatten zurückbleiben müssen, da der Fürst den ersten Hirsch hatte selbst erlegen wollen. Jetzt kamen sie von einem Wildwechsel zwischen den dicht gewachsenen und teils ineinander verschlungenen Bäumen heran, zerrten an ihren Leinen und die Jungen, die sie führten, hatten ihre liebe Mühe, sie festzuhalten. Einige Männer der fürstlichen Haushaltstruppe folgten, die besten Krieger des Landes, die sich nie weit von ihrem Herrscher entfernten. Ihnen kam die übrige Jagdgesellschaft nach, Freunde und Verbündete ihres Vaters mit ihrem Gefolge. »Er hat getroffen, Maredith!« Gwenc'hlian zog ihrem Bruder die Hände von den Ohren und rückte ihm das Tuch zurecht, das seine blinden Augen verdeckte. »Er hat einen prächtigen Hirsch erlegt. Du hättest sehen sollen, wie...« Sie biss sich auf die Unterlippe und verstummte. »Ja, er hätte es sehen sollen, aber das konnte er nicht, würde es nie wieder können. Er war genauso alt wie sie, 12 Jahre, aber für ihn blieb die Welt für immer dunkel. So kurze Zeit nur hatte er all die Farben und Schönheiten dieser Erde sehen dürfen. Wie sieht er aus? Beschreibe mir, wie er aussieht. Gwenllian kniff die Augen ein wenig zusammen und versuchte, den Hirsch in der Ferne mitten im Nebel genauer auszumachen. Nun, er war sehr groß und er hatte ein riesiges Geweih. Wie viele Enden? Ich weiß nicht. Komm mit, dann kannst du ihn fühlen. Sie nahm ihn an der Hand und führte ihn durch den kniehohen Farn näher zu dem hingestreckten Tier. Die vom nächtlichen Regen nassen Blätter durchtränkten ihr Kleid, aber das kümmerte sie nicht. Sie war so glücklich, bei der Jagd dabei sein zu dürfen und sog tief die leicht modrig riechende Luft des feuchten Waldes ein. Wenigstens das konnte auch Maredith noch wahrnehmen. Sie hatten ihm nicht alles nehmen können. »Na, was sagt ihr?« wollte ihr Vater mit seiner tiefen, ernsten Stimme wissen, als sie näher kamen. Er stand gerade aufgerichtet neben dem Hirsch. Der rote Drache Britanniens prangte an seiner Brust. »Habt ihr gut aufgepasst? Kraft im Körper ist wichtig, aber nicht alles. Es geht um einen ruhigen Geist, um Konzentration, darum alles, was um euch herum geschieht, auszublenden. Nur das Ziel zählt, nicht nur auf der Jagd, im ganzen Leben.« Er sah Gwenllian direkt in die Augen. »Wenn du das verstanden hast, Tochter, dann kannst du alles erreichen.«
Vielen Dank. Wie viele Seiten sind es geworden?
620, sowas herum.
Ja, fleißig, fleißig, fleißig. Liest du selber dann auch gern diese dicken Wälzer?
Ja, total, ja. Sonst zahlt sich's gar nicht aus, in eine Geschichte einzutauchen, sage ich immer. Also ist genauso wie beim Schreiben zwischendurch, so ein locker flockiger Roman passt auch, aber ich mag es auch dann über mehrere Bände hinweg, wenn man in einer Welt ist und das die Charaktere schon kennt, das ist dann so wie nach Hause kommen ein bisschen.
Vielen Dank nochmal auch für deine Zeit und für den kleinen Einblick ins neue Buch. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg.
Ganz vielen Dank.
Und einen sehr entspannten Dezember und ein schönes Weihnachtsfest.
Ich danke ebenfalls und hat mich total gefreut, dass wir die Gelegenheit haben zu plaudern.
Sehr gerne.
Für mich war das wirklich ein voll nettes Gespräch mit ganz vielen Insights ins Autorenleben. Und ich finde, man hört Sabrinas Leidenschaft für das Schreiben, für ihren Beruf, für Wales. Und genauso lesen sich auch ihre Bücher, in die man so richtig gut eintauchen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich immer über Feedback und schaut gerne vorbei auf Instagram oder Facebook oder auch der Website buichermenschen.at. Hier findet ihr immer Fotos oder Neuigkeiten zum Podcast. Und in den Shownotes sind auch die Links zu Sabrina Kunay und ihren Büchern. Ich hoffe, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis dann.